Habt ihr den Film The Greatest Showman gesehen? Ich glaube, ich habe ihn schon ein Dutzend Mal gesehen. Es ist die Geschichte von P.T. Barnum, einem Mann, der einen Zirkus gründet. Seine Firma ist bankrott gegangen. Er wurde entlassen und jetzt steht er da. Er hat eine Frau und zwei Kinder. Wie soll er die Rechnungen bezahlen? Wovon sollen sie leben? Mitten in der Hoffnungslosigkeit fasst er sich ein Herz. Er hat einen Traum. In schillernden Farben, voller Musik und Zauber. Er denkt nicht daran, wie alles schiefgehen könnte oder an die tausend Hindernisse auf seinem Weg. Er hält sich an seinen Träumen fest und springt. Er gründet einen Zirkus. Aber nicht irgendeinen, einen Ort voll von Kuriosem. Mit den üblichen Showeinlagen kriegt er die Bude nicht voll. Stattdessen findet er Menschen, die etwas Besonderes sind. Ein Mann, der 2,40 Meter groß ist. Ein Junge, der aussieht wie ein Wolf. Und eine Dame mit Vollbart. Die Geschichte spielt in London Mitte des 20. Jahrhunderts. Ich muss, glaube ich, nicht ausmalen, dass das keine Epoche der Toleranz und Vielfalt war. Die Menschen sind empört, schockiert, abgestoßen. Und vor allem neugierig. Sie kommen. Sie wollen die seltsamen Gestalten in seinem Zirkus sehen. Sie wollen die Hand vor den Mund schlagen und mit dem Finger zeigen. Aber nicht alle staunen aus der Ferne. Der lokale, angetrunkene Mob glänzt auch in dieser Zeit durch Mangel an Empathie. Sie pöbeln in den Gassen und rufen Drohungen. Da könnte man eingeschüchtert sein. Aber die Darsteller in Barnums Zirkus lassen sich nicht einschüchtern. Sie treten auf und sie treten aus den Schatten. Hier sind wir, singen sie. Und wir sind, wer wir sind. P.T. Barnum hat ihnen diesen Mut gegeben. Später kippt das für einen Moment. Sie werden an den Hof der Königin eingeladen, die von dem großen Erfolg gehört hat. Und als es an den großen Empfang geht, mit Adligen, Reichen und Schönen, da steht P.T. Barnum nicht zu seinen Darstellern. Er will nicht, dass sie mit in den großen Saal kommen. Er will nicht mit ihnen in Verbindung gebracht werden, gesehen. Er will beliebt sein. Wie verletzend das ist, wenn sich jemand für dich schämt. Wie wertlos man sich fühlt, wenn dich jemand verleugnet. Wenn jemand gefragt wird und dann sagt, den kenne ich nicht. Das passiert nicht nur den Leuten im Zirkus. Jesus passiert es auch. Und nicht irgendwer macht das. Petrus, der Jünger, den er seinen Edelstein nennt, der Fels, auf den er die Kirche bauen will. Und er sagt es ihm vorher. Er sagt, noch ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus winkt ab, im Leben nicht. Das ist doch sein Freund und er steht immer zu ihm. Aber es kommt genau so. Es sind gefährliche Zeiten. Jesus wird angeklagt und hingerichtet werden. Und Petrus wird gefragt, ob er ihn kennt. Gehörst du dazu? Nein, sagt er. Und nicht einmal, dreimal. Die Geschichte hat dabei eine spannende Perspektive. Sie bleibt nämlich bei Petrus. Wie er gar nicht glauben kann, dass diese Worte aus seinem Mund kommen. Wie er sich selbst nicht wiedererkennt. Ist dir das schon mal passiert? Auf der einen oder der anderen Seite? Hat sich schon mal jemand von dir abgewandt, als du angefeindet wurdest? Hat dich im Stich gelassen? Aus Angst, mit unterzugehen? Oder hast du das schon mal gemacht? Hattest du so viel Angst, auch angegriffen zu werden, dass du daneben gestanden hast und nichts getan? Mobbing funktioniert nur so. Es funktioniert nur, weil der Rest dabei steht und nichts tut. Würde keiner klatschen, würde niemand die Hassbeiträge teilen und anklicken, dann wäre das ein Feuer ohne Sauerstoff. Und jetzt kommt's. Das reicht nicht. Wie wäre es, wenn alle, die erleben, wie jemand in der Schule oder im Büro runtergemacht wird, dazugehen würden und laut sagen, hier, was soll denn das? In dieser perfekten Welt würde niemand mehr in der Bahn zusammengeschlagen, weil die 50 anderen Passagiere sich sofort um das Opfer rumstellen würden. Es würde niemand mehr weinend dastehen, während der Chef ihn zusammenbrüllt, weil der Rest des Büros aus seinem Stuhl aufsteht, weil sie geschlossen sagen, wir dulden das hier nicht. Der kann ja nicht alle rausschmeißen. Warum machen wir das nicht? Ich glaube, es ist einfach Angst. Und an Angst ist leider eben nichts einfach. Sie macht als allererstes das Licht aus. Dann springt der Projektor an und wir sehen die Horrorfilme im Kopf, wie wir selbst als nächstes dran sind. Wie schwer wir es doch selbst haben und wie gerne wir geliebt würden. Ist nicht schön, ist aber auch nicht verwerflich. Es ist einfach die Wahrheit. Die Frage ist nicht, was das über dich und mich aussagt. Die Frage ist, was machen wir damit? In dem Film wird unheimlich viel gesungen. Der erfolgreichste Song war aber das Lied »This is me«, das bin ich. Da schmettert die bärtige Dame den hasserfüllten Leuten entgegen, dass sie stolz ist. Sie ist stolz, so zu sein, wie sie ist. Und sie geht nirgendwo hin. Da gab es im Kino kein trockenes Auge. Gänsehaut und jeder bewegte stumm den Mund zum Text. Und jeder dachte an eigene Erfahrungen von Ausgrenzung. An die Momente, wo man selbst gedemütigt wurde. Was für ein Triumphmoment dieses Liedes. Und dann gehen alle aus dem Kinosaal total gerührt und machen weiter wie vorher. Wie kann es anders laufen? Ich glaube, dafür brauchen wir nicht weit gucken. Die Bibel erzählt keine Problemsituationen und endet mit Hoffnungslosigkeit. Jesus erzählt an anderer Stelle, wie es hätte laufen können. Da wird eine Frau verdächtigt, die Ehe gebrochen zu haben. Warum der Herr, mit dem sie die Ehe angeblich gebrochen hat, hier nicht erwähnt wird, lassen wir jetzt mal so stehen. Die Schriftgelehrten und Ältesten haben das so befunden und nun soll sie gesteinigt werden. Das bedeutet, man wirft so lange Steine auf jemanden, bis die Person an den Verletzungen stirbt. An dem Punkt verliere ich regelmäßig den Glauben an die Menschheit und möchte sofort den Knopf für Sintflut drücken. Aber um diese Leute, um die geht es heute nicht. Die Frau wird beschuldigt und die Masse ist sich einig. Ich möchte noch anmerken, dass es eine besonders edle Menge gewesen sein muss, in der niemand jemals fremdgegangen ist. Statistisch sehr unwahrscheinlich, möchte ich sagen, aber so war's. Sie fragen Jesus, ob sie sie jetzt steinigen dürfen. Schließlich ist sie ja schuldig und ein schrecklicher Mensch, also gehört sich das so. Jesus schaut sie nicht mal an. Und da möchte ich schon applaudieren. Er schaut sie nicht mal an und malt weiter Linien in den Sand und sagt, wer von euch ohne Schuld ist, kann jetzt gerne den ersten Stein werfen. Stille. Und dann gehen alle nach Hause. Mein Held für immer. Er beschimpft niemanden, hätte ich gemacht. Er stellt sich nicht groß vor den Anführer und macht ihn erstmal rund, hätte ich auch gemacht. Stattdessen erinnert er die Anwesenden daran, dass sie selbst das Gefühl kennen, schuldig zu sein. Dass sie wissen, wie das ist. Wenn du einen Fehler gemacht hast, wenn du das Mitgefühl anderer brauchst und alles, was er tut, ist ihre Empathie zu wecken. Da, wo Delfine im Meer sind, gibt's keine Haie und da, wo Mitgefühl ist, gibt's kein Mobbing. Selbst als Petrus ihn verleugnet, kündigt er ihm nicht die Freundschaft. Er verurteilt ihn nicht. Er weiß, er hat es aus Angst gemacht. Und er liebt ihn auch da noch durch. Also, jetzt wissen wir, wie die Ultra-Deluxe-Lösung des Problems gegangen wäre. Wie schaffen wir Normalsterblichen das? Angst ist ein schlechter, aber sehr effizienter Ratgeber. Ich glaube, Jesus kann so auftreten, weil er weiß, wer er ist. Der will von dem Mob da nicht geliebt werden. Und wenn die ihn jetzt auch nicht mehr mögen, weil er bei grausamen Tötungsritualen halt nicht mitmacht, tja, dann ist es so. Jesus weiß, wer ihn liebt. Und er weiß, auf wen es ankommt. Und nicht auf die. Wenn du dich für die Kollegin stark machst, die von allen gedisst wird in der Firma, dann hebt sicher der ein oder andere die Augenbraue. Oder man echauffiert sich über dich. Und wenn dich das verletzt, dann frag dich eines. Warum ist die Meinung dieser Person dir wichtig? Die mobbt und quält andere Menschen. Ist das jemand, den du in deinem Lebenslauf aufführst unter zentrale Figuren meines Lebens? Ist das jemand, den du zu deinem Geburtstag einladen würdest? Jemand, mit dem du gerne Zeit verbringen willst? Nein? Dann kann dir auch egal sein, ob der dich mag oder nicht. Gott liebt dich. Und Gott wird immer auf der Seite derer stehen, die ausgegrenzt oder gequält werden. Das ist kein Gott mit goldener Krone, schickem Schmuck und rauschenden Festen. Das ist ein Gott, der in die Welt kommt als Mensch, um sie vor sich selbst zu retten. Und sie klagen ihn an und nageln ihn an ein Holzkreuz, bis er vor Durst und Atemnot stirbt. Aber die Liebe bleibt nicht tot. Die Liebe ist der Sinn dieser Welt. Die Liebe ist für dich durch den Tod gegangen, damit, wenn deine Reise hier mal zu Ende geht, nicht einfach alles vorbei ist. Damit alle deine Fehler, all deine schlechten Entscheidungen, alles, wofür du dich schämst, geheilt ist. Es ist okay. Du bist okay. Und Gott liebt dich jeden einzelnen Tag. Lass dich aber auch von dieser Liebe beauftragen. Steh für andere ein, steh nicht daneben. Geh nicht hinterher und sag, oh, das tut mir leid, dass dir das passiert ist. Steh auf in dem Moment und mach deinen Mund auf. Es gibt keinen Tag, an dem Gott dich verleugnen würde. Keinen Tag, an dem er nicht zu dir steht und sagt, das ist mein Kind. Das ist mein wundervolles Werk. Schaut sie euch an. Schaut ihn euch an. Du musst diese Liebe nicht verdienen und du kannst sie nicht verlieren. Aber trag sie raus, gib sie weiter und lass die Welt spüren, dass du nicht dabei stehst, während Menschen anderen wehtun.